Wieso kriegen nicht Regierungsorganisationen, ich möchte es nochmal betonen, nicht Regierungsorganisationen überhaupt Geld vom Staat? Wir finanzieren weltweit so viel Schrott, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Was ist das überhaupt für eine Farce? Eigentlich war das Kanzlerduell an sich, so wie es stattgefunden hat, für mich ein Skandal gestern. Also wenn einem schon 230 Millionen egal sind, dann weiß man, wie mit dem Steuergeld umgegangen wird. Vor allem die energieintensiven Bereiche. Mario, da ist echt kurz vor 12. Nicht die Besten werden Minister, sondern die, die schon mit 16 Plakate kleben, das meiste Sitzfleisch in der Partei haben. Und ich finde, viel zu viele Bürger in unserem Land sind gerne Idioten.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast, mit einer sehr, sehr spannenden Dame. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, Publizistin und zigfache Spiegel-Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Nena Brockhaus.
Hallo, guten Tag.
Nena, sehr schön, dass du zu Gast bist auf meinem Kanal, Premiere heute, und es ist wirklich ein Knaller, denn du hast ein neues Buch, Mehr Geld als Verstand. Und ich kann es nur empfehlen, Leute, es ist wirklich eine Abrechnung, die es, glaube ich, braucht mit unserer Politik, mit gnadenloser Steuerverschwendung. Also das ist wirklich mal Klartext und ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr. Es ist ja gerade auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist schon ein sehr gigantisches Gefühl, weil es mein fünftes Buch. Und dass das jetzt den Platz 1 errungen hat, war schon sehr besonders.
Glückwunsch dazu. Und
danke,
das
danke.
Zeigt ja auch, dass das, glaube ich, gerade den Finger wirklich in die Wunde legt. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und das ist nichts für schwache Nerven, Leute. Da kann der Blutdruck schon mal ein bisschen hochgehen über die Themen, über die wir heute sprechen. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Thema Blutdruck, Politik, Kanzlerduell. Ganz aktuell. Deine Einschätzung?
Ja,
ernüchtert?
Ich musste mich zwingen, es zu schauen als politische Journalistin. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte eigentlich gar keine Lust, es zu schauen, weil was ist das überhaupt für eine Farce? Ein Kanzlerduell zwischen Scholz und Merz. Scholz kann es eigentlich sowieso nicht mehr werden. Ich finde, früher hat das Kanzlerduell Sinn gemacht, weißt du, als SPD und CDU die größten Parteien waren. Aber wir haben aktuell so ein zersplittetes Parteiensystem, dass ich es fast schon frech finde, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Ich meine, Sarah Wagenknecht musste sich im SWR reinklagen. Ja, sie hat es sogar geschafft, sie hat sich reingeklagt da in die Wahlarena. Und ich fand, es war genauso langweilig, wie ich dachte. Und ich finde, man hätte Weidel nicht aussparen können. Und wenn man hätte alle vier einladen müssen, alle Kanzlerkandidaten, Habeck, Weidel, Scholz und Merz, und wer es dann nicht machen will, kommt halt nicht. Und wenn nur einer kommt, wäre es halt ein 101 mit Weidel, ja. Aber, also, dass die wirklich bei den aktuellen Umfragewerten Scholz und Merz gestern durchgezogen haben, das zeugt für mich von einer solchen Fernheit der Bürger und so einem Desinteresse an dem, was die Bürger wollen, dass ich sagen muss, eigentlich war das Kanzlerduell an sich, so wie es stattgefunden hat, für mich ein Skandal gestern. Und ich fand auch, dass man schon eine leichte Schlagseite der Moderatoren in Richtung Scholz leider gemerkt hat. Ich denke immer, jeder Journalist hat ja irgendwo eine Meinung. Und natürlich kann man neutral interviewen, aber vielleicht sollte man doch mal bei so einem Kanzlerduell einen linkeren und einen konservativeren Journalisten ins Rennen um die Fragen schicken. Und ums Geld ging es auch viel zu wenig. Das ist so meine Einschätzung zu gestern. Wie sich jetzt Merz und Scholz geschlagen haben, ich finde das nicht mehr spannend. Merz lag für mich vorne, aber ehrlich gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss einfach reformiert werden, umdenken und eine größere Meinungspluralität drin haben. Und das Kanzlerduell, ich beginne mich zu wiederholen.
Ja, erschreckend für mich auch, dass viele Themen, man muss ja nur auf den Wahl-O-Mat schauen, das spiegelt es vielleicht nicht zu 100% wieder, aber viele Themen, Rente, Wirtschaft, es wird ja auch, wenn über Steuern gesprochen wird, wird ja immer nur über Steuererhöhungen gesprochen, Steuersenkungen sind ja sowieso, das ist ja in Deutschland fast schon unmöglich. Also es ist frustrierend. Kommen wir gleich mal zum Thema Steuerverschwendung und Co. Du hast, fand ich sehr spannend, in deinem Buch auch viele Experten interviewt, zum Beispiel Daniel Stelter, mit dem habe ich ja auch schon oft gesprochen. Und du hast ihn gefragt, muss Deutschland zum Therapeuten auf die Couch? Passt auch vielleicht ganz gut zu diesem Kanzlerduell. Wie würdest du die Frage denn selber beantworten?
Ja, genauso wie Daniel Stelter, der übrigens großartig ist. Für mich ist Daniel Stelter, der war ein absoluter Wunschgast für mein Buch. Der ist für mich einer der größten Ökonomen unserer Zeit. Ich finde Daniel Stelter großartig. Ich würde Daniel Stelter viel öfter gerne in der Primetime beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen. Jetzt liest man ihn aber in meinem Buch in einem langen Kapitel. Deutschland muss auf die Couch. Wir müssen uns reformieren und vor allem müssen wir unser Mindset ändern. Und dazu sind Psychologen ja da. Also ja, Deutschland muss auch meiner Meinung nach auf die Couch. Was mir hierbei ganz wichtig ist und was mein Buch auch nicht ist, mein Buch ist nicht staatsfeindlich, sondern mein Buch ist Staatsverbesserung. Also ich finde ganz, ganz wichtig, ich liebe Deutschland, aber ich finde, wir können mehr und wir verdienen mehr.
Stelter, den habe ich ja auch schon ein paar Mal interviewt und der hat mich damals gefragt, wie man ihn kennt. Das finde ich auch so schön an ihm. Er bringt es auf den Punkt, aber er hat auch sowas Lakonisches, er hat einfach gesagt, was machen Sie eigentlich hier noch? Warum sind Sie noch in Deutschland? Hat er mich damals gefragt, warum bist du noch hier? Also warum bist du noch nicht ausgewandert?
Ich liebe unser Land, ich glaube an unser Land, bei aller Kritik, die wir auch endlich nennen müssen, damit es uns bald wieder besser geht. Wir haben viel zu lange Dinge nicht ausgesprochen zur Migration oder ja auch zur Steuergeldverschwendung, weil immer alle Angst haben, dass es der AfD in die Karten spielt. Aber bei aller Kritik, ich bin sehr stolz auf unser Land und wir müssen uns ändern. Aber ich finde, wir werden noch eine große Zukunft vor uns haben, wenn wir uns ändern. Ich bin wahnsinnig gerne Deutsche. Ich muss aber zusagen, ich sehe mich noch mehr als Europäerin als Deutsche. Ich glaube total an Europa. Und ich fand es so schön, das kommt auch in meinem Buch vor. Ich gehe sehr, sehr viel mit meinem Sohn ins Freibad, ja. Und ich gehe auch sehr, sehr viel mit meinem Sohn in den Grafenberger Wildpark. Und das ist zum Beispiel etwas, wo Deutschland ganz, ganz weit vorne liegt. Also da bringt es auch manchmal was, mal unser Land wieder aus dem Blick von Fremden zu sehen. Ich habe eine italienische Familie, die kommt auch in meinem Buch vor, die habe ich im Freibad kennengelernt. Und dann hat die Oma von dem kleinen Jungen gesagt, sie können ja hier so dankbar sein. Und ich dachte so, okay, gerade hat irgendwie die größte italienische Tageszeitung geschrieben, wie schlecht Deutschland dasteht. Zug während der EM war furchtbar, also alles wieder furchtbar. Und dann sitzt da plötzlich eine Italienerin und sagt, sie können so dankbar sein. Und ich dachte so, worauf denn noch, ja? Wir sind doch am Boden. Und dann hat sie gesagt, naja, in Italien gibt es so Freibäder gar nicht, die so schön sind und so günstig sind. In Italien kostet schon der Sonnenschirm gefühlt 20 €, den man sich dann ausleiht. Und diese Grünflächen. Und das fällt einem, glaube ich, mehr auf, wenn man Kinder hat. Wir hatten hier zum Beispiel am Freitag in Düsseldorf Nacht der Kindermuseen, also Nacht der Museen für Kinder. Da war jedes einzelne Museum in unserer kompletten Stadt umsonst. In jedem Museum waren extrem viele Kinderaktivitäten aufgebaut von Ehrenamtlichen. Und ich finde, darauf können wir extrem stolz sein. Wir haben eine hohe gesellschaftliche Teilhabe in unserem Land. Der Wildpark hier ist umsonst. Also darauf bin ich sehr stolz, dass wir ein Land sind. Und ich würde das gerne noch erhöhen, dass wir noch viel mehr gesellschaftliche Teilhabe machen. Ich würde gerne Museen das ganze Jahr über umsonst machen. In Amerika gibt es einige Museen, die umsonst sind. Aber deswegen, long story short, ich bin überzeugte Deutsche. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe die deutsche Kultur. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Wir können stolz auf dieses Land sein. Ich würde niemals auswandern. Aber ich möchte, dass wir uns verändern in unserem Land und verbessern.
Weißt du, was mich immer so nervt bei den Sachen? Also ich glaube, du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Natürlich ist das ein tolles Land und uns geht es
Ja.
natürlich gut. Trotzdem heißt das ja
Genau.
nicht, dass es nicht auch viele Probleme gibt. Und wenn man was kritisiert, dann heißt es immer nach dem Motto, geh doch woanders hin. Und hier, oder wenn man sagt, in den USA machen die vielleicht eine Sache besser, dann heißt es sofort, wollen sie amerikanische Verhältnisse. Und das finde ich so unglaublich anstrengend, weil man kann nichts mehr kritisieren oder auch wenn man einen konstruktiven Vorschlag macht, ohne dass sofort irgendwie eine Keule rausgeholt wird. Woran liegt das? Ist das Faulheit? Ich kann es mir oft nicht erklären. Also ich habe oft den Eindruck einfach, es nervt einfach, man müsste sich ja damit auseinandersetzen und dann drückt man es einfach weg. Es ist ja fast schon eine Realitätsverweigerung. Also das hast du jetzt wahrscheinlich bei deinem Buch auch gemerkt, dass viele sagen so nach dem Motto, oh, jetzt seien Sie doch nicht so pessimistisch und hier und du bedienst irgendwelche Narrative und was weiß ich.
Ja, total. Also mir wird die Frage auch ganz oft in Interviews gestellt, ob ich es nicht schlimm finde, dass ich mit meinem Buch der AfD in die Karten spiele. Ich sage dazu immer, nur weil die Sonne scheint und die AfD sagt, es scheint die Sonne, heißt es noch lange nicht, dass es regnet, ja. Und ich finde, wir dürfen Debatten nicht zerstören. Corona war da wie ein Brandbeschleuniger, ja. Jeder, der gegen die Corona-Maßnahmen war, war plötzlich ein Nazi. Ich war extrem gegen die Schulschließungen. Ich war extrem gegen 2G. Ich war extrem gegen Impfpflicht. Und ich wurde.
Du hast ja auch richtig auf die Mütze bekommen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ja. Also das war ja schon.
Ja, ich habe richtig auf die Mütze
bekommen. Mutig auch.
Und bei manchen Sendungen wusste ich auch, dass ich in der Sendung jetzt eigentlich meine Karriere riskiere. Weil mir ganz klar war, dass wenn mich weiter, die Öffentlich-Rechtlichen haben mich zum Beispiel ganz krass geframed auch, ja. Aber auch andere. Und zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt bei mir. Ich bin total für die öffentlich-rechtlichen Medien in unserem Land, ja. Aber ich bin gegen die Kostenstruktur bei den Öffentlich-Rechtlichen und ich bin für eine Meinungspluralität bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich finde, dass wir froh sein können, die Öffentlich-Rechtlichen zu haben. Ich möchte keine Medienverhältnisse wie in Amerika. Und wenn man Studien darüber liest, sieht man ganz klar, wir haben diese Verhältnisse nicht wegen den öffentlich-rechtlichen Medien. Also auch da bin ich sehr differenziert. Für mich gehören die öffentlich-rechtlichen Medien nicht abgeschafft, aber reformiert. Und ich fand, bei Corona war es ganz, ganz schlimm. Und ich dachte so, naja, ich fühle mich eigentlich gerade überhaupt nicht als Rechte, sondern wahrscheinlich ja eher als Linke, weil ich plötzlich ja für die Rechte, ich bin ja für die Rechte von Menschen, ich bin für die Schulpflicht. Ich meine, dass wir das jemals zulassen konnten. Meine Mutter hat glücklicherweise, deswegen in meiner Familie war es nicht mutig, in meiner Familie war es Bürgerpflicht, ja. Meine Mutter hat gegen die Schulschließung mehrfach demonstriert. Und ich glaube, in meinem Umfeld war es angesehen, wie ich war. Aber ich habe letztens eine NTV-Journalistin getroffen, die dann zu mir meinte, ist doch alles total gut für dich ausgegangen. Du bist doch jetzt die Gewinnerin. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also so okay, wow. Die Zeit war schon jetzt nicht so easy. Und wenn ich mein Umfeld nicht gehabt hätte, wäre es auch nicht so einfach gewesen. Und ich hatte das Privileg, meine Meinung sagen zu dürfen, weil ich Mentoren und Chefs wie einen Klaus Strunz hatte, der über mir, der wie so ein Schild ja auch vor mir stand. Stell dir mal bitte vor, ich hätte einen Chefredakteur gehabt, der mich nach der dritten Sendung rausgeschmissen hätte bei Springer. Dann wäre ich für immer die rechtsradikale Nena Brockhaus, damals hieß ich noch Schink gewesen. Aber weißt du eigentlich, wie viele Menschen in unserem Land nicht die Chance hatten, so eine Reichweite zu haben, einen Chef wie Klaus Strunz zu haben und nicht ihre Meinung sagen zu dürfen? Es gab Leute, die hatten Angst um ihre Jobs. Mein Physiotherapeut hat seine Praxis aufgegeben wegen der Impfpflicht, ja? Es haben Menschen ihren Job verloren und ich glaube, ich muss mich hier jetzt mal selber in meinem Monolog unterbrechen, aber ich bin einfach so wahnsinnig wütend auf die Corona-Pandemie immer noch. Und was da alles passiert ist und mich macht es auch immer noch traurig. Und ich glaube, da siehst du es eigentlich. Sobald jemand eine andere Meinung hat, wird er als rechtsradikal gebrandmarkt. Aber wir brauchen wieder die Zwischentöne. Man darf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren und gleichzeitig an ihm festhalten wollen. Man darf sagen, wir hatten eine Pandemie und gleichzeitig gegen die Corona-Maßnahmen sein. Und das ist der Punkt für mich. Wir brauchen mehr Zwischentöne. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es spielt sich in Grauzonen ab. Und das sehe ich zu wenig in unserer Demokratie und in unserer Debatte.
Ich habe einen schönen Satz gelesen, du hast gesagt, ich leide nicht an Gefallsucht.
Ja.
Also auch mal gegen den Strich und im Endeffekt egal, was vielleicht die anderen davon halten. Ist das ein Kernproblem, dass viele entweder einfach gefallen wollen? Das Thema Gratismut wird ja auch gerne bedient. Also man sucht den einfachsten Weg, weil man weiß, wenn ich das sage, dann kriege ich keinen auf den Deckel, beziehungsweise dann gefalle ich vielleicht dem Chef oder was weiß ich wem. Und dass du hast gerade beschrieben, dass man halt im Zweifel auch keinen Ärger kriegt. Also das ist schon bedenklich, oder? Die letzten Jahre, ist das auch ein Medienversagen oder ist das ein gesellschaftliches Versagen sogar schon?
Also ich finde immer schwierig, da dem Bürger auch so die Schuld hinzuschieben. Also ich finde, bei Menschen, die in irgendeiner Form unabhängig sind, die sich auch leisten können, von denen verlange ich. Und da gibt es ganz viele Journalisten, die in ihren schicken Altbauwohnungen wohnen. Ja, weil es ist gar nicht so, dass alle Journalisten so wenig Geld verdienen. Und dass die damals bei Medien, wenn sie sagen, die Medien waren bei ihnen auch frei, zum Beispiel die Bild-Zeitung, kann ich dir sagen, war 100% frei. Ja, da hat irgendwie Yvonne Weiß für die Impfpflicht debattiert und ich habe gegen die Impfpflicht debattiert. Da hat Peter Thiede so argumentiert und ich so. Da war ein Kampf in der Redaktion. Als ich Weidel eingeladen habe in meine Sendung, gab es einen riesigen Skandal. Aber das ist richtig so. Redaktionen müssen miteinander kämpfen. Die müssen eigentlich am liebsten jeden Tag sauer aufeinander sein. Ja? Kollegen müssen nicht mehr miteinander reden. Das ist Diskussionskultur. Die habe ich bei der Bild stark erlebt. Und sollte es sie bei anderen Blättern in derselben Form so gegeben haben während der Corona-Pandemie, wo ich mir sicher bin, ich bin mir ganz sicher, die Zeit zum Beispiel war auch großartig eigentlich. Und trotzdem hat die Zeit sich entschuldigt bei ihren Lesern, dass sie nicht kritisch genug war. Deswegen, wir erleben eigentlich kein Medienversagen, weil dafür kenne ich zu viele Medien, die wirklich in-house frei sind und liberal sind und wo man seine Meinung sagen kann. Wir erleben eigentlich leider eher eine Feigheit und ein Unkritischsein von zu vielen Journalisten, die immer der gleichen Meinung sind. Und das ist diese Gefallsucht, die, glaube ich, in meiner Generation sehr ausgeprägt ist. Ich muss aber da immer zu sagen, ich habe auch eine sehr gute Lage. Ja, also wir sind familiär nicht von meinem Einkommen abhängig. Also es bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Meinung draußen bin, mein Mann verdient auch Geld, ja. Also das Studium meines Sohnes wird nicht davon abhängig sein, ob ich meinem Chef gefalle. Ich habe gar keinen Chef, ich bin selbstständig. Ich bin unabhängig, weißt du. Und deswegen möchte ich gar nicht so stark mit Menschen ins Gericht gehen, die vielleicht auch wirtschaftlich sehr, sehr abhängig von ihrem Job sind und sich dann auch einfach nicht getraut haben, während der Corona-Pandemie ihre Meinung
zu sagen. Ja, ist ja durchaus verständlich
auch. Genau, und deswegen würde ich eher mit uns als Gesellschaft ins Gericht gehen, ja, und nicht mit dem einzelnen Bürger. Lasst uns wieder, let's celebrate the opinion of others, ja. Immer wenn ich in der Maske sitze, schwärme ich von meiner Uni-Zeit in Maastricht. Ich glaube, meine Maskenbildner können es gar nicht mehr hören, weißt du? Und ich habe nie wieder diese Debattenkultur erlebt wie in Maastricht. Da waren plötzlich Grüne mit Konservativen befreundet, Linke mit eher Rechten. Und das hat die Uni so gepusht. Einer meiner engsten Freunde aus der Uni übrigens ist bekennender Grünenwähler und wir sind enge Freunde, ja? Und wir haben uns gebettelt in der Aula, ja. Wenn ich nach ihm auf die Bühne kam, du wirst verlieren oder ich hatte die stärksten Argumente. Und das würde ich mir so sehr für unser Land wünschen. Ich habe deswegen auch bei Focus Online die Kolumne Nena und die andere Meinung, wo ich gerade mit der grünen Bundestagsabgeordneten Katharina Beck debattiere über Merz und Frauen, davor die Woche mit Johannes Alt von der SPD. Und let's celebrate the opinion of others. Und ich glaube, das muss das Credo unserer Gesellschaft werden. Du musst nicht damit einverstanden sein, was jemand sagt, aber du musst es akzeptieren. Und es darf keiner mehr Angst empfinden, seine Meinung zu sagen, vor allem nicht die, die abhängig von ihren Arbeitsplätzen sind.
Kommen wir gleich mal zu einer Meinung, die ich auch so ein bisschen anders finde. Und zwar hat der Kanzler ja gesagt, Deindustrialisierung, er hat gesagt, es sei was los, aber das sieht er so nicht. Sehen viele anders. Ich glaube, du auch. Was sagst du dazu? Du hast es gerade auch beschrieben. Dein Mann ist ja unternehmerisch tätig. Was hast du für Insights? Wie steht's nach deiner Meinung, nach deinen Recherchen wirklich um die Wirtschaft?
Ich würde sagen, dass der Kanzler Olaf Scholz da mehr als weltfremd ist und mal zu den Unternehmen gehen sollte. Glücklich. Mein Mann ist Familienunternehmer, das stimmt, im Bereich Stahl, Umwelt und Messtechnik. Er leitet die Brockhaus Group in sechster Generation. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wenn es schon die siebte ist, entschuldige ich mich an dieser Stelle, aber ich bin mir ganz sicher, dass es die sechste ist. Bei meinem Mann läuft es glücklicherweise gut, aber auch einfach, weil er extrem viel arbeitet und er hat wahnsinnig gute Mitarbeiter. Und wenn man bei denen auf der Firmenfeier sind, ja, ich weiß, es ist immer unangenehm, seinen eigenen Mann so zu loben, aber ich liebe dieses Unternehmen. Und mein Mann ist auch ein Familienunternehmer, wie es im Buche steht. Der würde eher auf seinen Bonus verzichten, als am Unternehmen zu sparen. Ja, also so ist er einfach. Und so ist auch die Familie. Und aber es gibt natürlich gerade in der Stahlbranche außerhalb von seinem Unternehmen, da gibt es Firmen, die dicht machen. Es gibt natürlich riesige Probleme, ja. Also, sorry, die Industrie liegt gerade wirklich extrem am Boden. Und ich finde, dass dann Olaf Scholz immer weiter sagt, ach, uns geht super, alles läuft klasse, ja. Und ich bin da wahnsinnig stolz auf meinen Mann. Ich überrede ihn wir sind seit 14 Jahren zusammen, ja, also seit ich 18 Jahre alt bin. Und ich überrede ihn seit 14 Jahren ein Interview zu geben, weil er einfach super klug ist und ich finde, die Unternehmer müssen viel lauter werden in unserem Land, ja. 13 Jahre lang hat er gesagt, er macht gar nichts mit der Presse, er hat keine Lust drauf. Ich habe immer gesagt, das ist feige, weil ihr Unternehmer müsst auch mal was sagen. Und ich glaube, ich kann so viel zu der wirtschaftlichen Lage in unserem Land sagen. Seit Anfang dieses Jahres gibt mein Mann Interviews, sei es bei Bild, sei es bei NTV, sei es bei RTL. Hast du da noch Fragen über die Industrielage in unserem Land, wenn jemand nach 13 Jahren plötzlich mit der Presse redet?
Aber das ist gut, da gebe ich dir recht. Ja. man hört zu wenig von den Unternehmen. Man hört was, aber ich finde schon zu wenig. Also ich glaube, das ist schon
und
wichtig.
Und da muss ich die Presse in den Schutz nehmen. Mein Mann macht es jetzt wenigstens endlich. Aber da muss ich die Presse in Schutz nehmen, wirklich ernsthaft. Die Unternehmer in unserem Land müssen laut sein. Die müssen die Regierungspaläste stürmen, wenn ich, das ist jetzt nur rhetorisch gemeint. Ja, nicht, dass ich jetzt hier zu irgendeinem Sturm aufrufe, aber die müssen laut werden. Und als Journalist, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Unternehmer zu finden, die reden? Also da kann ich ein Lied von singen. Ich war ja auch beim Handelsblatt. Also da liegt die Schuld auch bei den Familienunternehmern. Mein Mann hat jetzt angefangen, mit der Presse zu reden. Ich hoffe, ganz, ganz viele werden folgen. Wir brauchen ein Alarmsignal für die Industrie. Ja, also vor allem die energieintensiven Bereiche. Mario, da ist echt kurz vor 12. Und ich kann mir da auch Olaf Scholz nicht mehr anhören. Und ich finde sogar auch, dass Merz zu wenig beim Kanzlerduell den Fokus auf die Wirtschaft gelegt hat. Und über Steuergeldverschwendung redet eh niemand. Und daran sieht man ganz klar, das Buch ist auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 1. Vielleicht können die damit sogar Wählerstimmen gewinnen.
Was ich ja auch viel zu brav finde, wir schimpfen über Olaf Scholz, aber ich muss sagen, bei Merz auch enttäuschend, jetzt muss man nicht den deutschen Milei spielen, das ist klar, dass man das jetzt 1:1 nachmacht oder den deutschen Trump oder wie auch immer, aber trotzdem, wenn es da mal um Bürokratieabbau geht, dann ist alles immer so, oh nee, und auch sehr viel Zurückgerudere, sehr viel Vorsicht. Bist du da enttäuscht? Also wir kommen jetzt mal zum Thema Steuergeldverschwendung, was dann auch mit Bürokratie natürlich einhergeht. Da hast du das Gefühl, dass sich da nur ansatzweise irgendwas ändern wird, auch unter einem Merz? Ich finde das alles sehr brav, was da kommt.
Also, man muss ja nicht immer anderer Meinung sein, oder? Ich kann dir doch an dieser Stelle einfach zustimmen. Ich würde dich jetzt nur wiederholen.
Gut, dann machen wir weiter. Ja, tut uns leid, aber man kann es natürlich auch nicht künstlich verstellen hier, dass man einen Dissens hat. Du hast das sehr schön beschrieben, wie du eigentlich zu diesem Buch gekommen bist. Ja. Dass du mit einem Banker gesprochen hast und dann hast du eigentlich erstmal gemerkt im Gespräch, du willst da eigentlich gern mehr drüber wissen, wo eigentlich die Gelder hingehen, für was die ausgegeben werden. Kannst du das vielleicht ganz kurz zitieren, bevor wir dann zum Thema kommen, wo geht das Geld hin und wo wird da am meisten verschwendet?
Ja, super gerne. Ja, es ist so, die Handelsblatt-Kollegen von früher, ich habe ja an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Journalismus volontiert. Ich war dann Volontärin bei Handelsblatt und Wirtschaftswoche, danach in der Handelsblatt-Redaktion tätig. Und ich glaube, die werden lachen über meinen Buchtitel, weil ich war immer die Volontärin, die sich bei Geldthemen weggeduckt hat. Finanzen, oh Gott, also die 2 Monate Wirtschaftswoche im Finanzenressort. Ich glaube, Frankfurt, da ist das Finanzressort vom Handelsblatt. Ich glaube, da soll jeder Volontär 1 Monat hin. Ich war 2 Wochen da und davon 3 Tage, weil ich mir meinen Urlaub extra so gelegt hatte, bloß nicht Finanzen hat. Und ich fand, ich habe damit irgendwie auch immer so ein bisschen kokettiert. So, ich kenne jede Corona-Maßnahme, ich kenne jeden Politiker in unserem Land. Ich weiß alles über die Wirtschaft, aber Finanzen, das ist jetzt echt, also gar keine Lust, diese Buchhaltersache. Und dann war ich mit einem, und ich halte mich ja schon für sehr klug in Politik und Wirtschaft und denke immer, ach toll, dann sitze ich mit einem und der fragt mich nach seiner Meinung, da kann ich jetzt richtig punkten, übrigens mehr als bei Handtaschen und Co. Und dann saß ich da mit diesem Banker zusammen, also wir waren zusammen Abendessen und dann hat er plötzlich zu mir gesagt, ja, ich freue mich so, Frau Brockhaus, dass wir jetzt hier mal zusammen sitzen und Sie sind ja auch eine sehr bekannte Journalistin, dann reden wir doch heute mal über das Geld. Und ich dachte, oh Gott, scheiße. Habe ich gesagt, ja, wir können gerne über Politik reden und dann wollte ich das so wegschiffen, das Thema. Und dann hat er gesagt, ja, wie viel Geld hat denn Deutschland eigentlich im Jahr 2020 für Migration ausgegeben? Habe ich gesagt, so genau lässt sich das ja jetzt nicht beziffern. Das stimmt.
Gute Antwort.
Das stimmt übrigens auch nach meinen Recherchen, dass es sich nicht 100% beziffern lässt, aber wer mein Buch liest, wird schon sehen, wohin die Etats gehen, ja. Dann war die nächste Frage, ja, und wie viel für Bildung? Irgendwann konnte ich jetzt nicht mehr so leicht sagen, das lässt sich nicht mehr beziffern. Er hat gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Und dann hat er mich gefragt, wie kann es denn sein, Frau Brockhaus, dass es Sie interessiert, dass Ihr Kaffee 4,95 Euro kostet? Ich würde übrigens keinen Kaffee nämlich für 4,95 Euro kaufen. Darüber hatten wir irgendwie an dem Abend geredet. Jeder von uns hat ja, glaube ich, so gewisse Maßstäbe, wie viel Geld er ausgibt und wie viel nicht. Und ich würde keinen Kaffee für 5 Euro kaufen. Und aber sie interessiert nicht, wo ihr Steuergeld hingeht. Und dafür arbeiten sie die Hälfte des Jahres, ja. Und ich bin nach Hause gegangen und dachte so, der Mann hat ja komplett recht. Wie kann es denn sein, dass ich daran kein Interesse habe? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und jetzt kann ich sagen, ich liebe Steuergeld, ich liebe Finanzen. Ich liebe es, ein mündiger Bürger zu sein und das zu wissen. Und man konnte mich davor wirklich mit diesen Themen jagen. Und ich glaube, deswegen packt die Politik es auch nicht an, weil eigentlich selbst, also es ist ja so, ganz viele Leute haben gesagt, warum schreibst du dieses Buch? Das wird dein größter Misserfolg. Kein Mensch interessiert sich für Steuergeld. Und vielleicht kriegen Politiker dasselbe zu hören. Sagt bloß nicht Steuergeld oder Finanzen. Und der Beweis ist aber jetzt erbracht mit meinem Buch. Die Politik sollte sich damit beschäftigen. Es interessiert uns Bürger.
Dann jetzt Butter bei die Fische. Wo wird denn am meisten verschwendet aus deiner Sicht? Was hat dich, wo du dir wirklich gedacht hast bei der Recherche, das kann doch nicht sein. Ich will am besten morgen einen Steuerstreik.
Boah, ich habe das mir fast jeden Tag gedacht. Ich habe mir gedacht, Greta Thunberg hat für die Umwelt demonstriert. Eigentlich müsste ich für das Steuergeld demonstrieren. Das habe ich mir nicht nur einmal am Tag gedacht. Oder wir alle müssen dafür demonstrieren. Die größten Felder, ja, also wenn wir erstmal die größten Felder, wo eingespart werden könnte, bereden, ist natürlich Bürgergeld und Migration, ja. Das sind die größten Felder. Ein Beispiel jetzt nur, ja, was mich wirklich sehr aufgeregt hat, weil das weder Flüchtlingen in unserem Land hilft, noch uns Steuerzahlern. Bei der Flüchtlingskrise war der Staat leider so überfordert, ja, es ist ja auch logisch, man kann ja auch in einem Haus, wo 5 Zimmer sind, nicht 300 Leute reinsetzen, ja, es war ja eh alles völlig fatal, was passiert ist. Da haben die einem Flüchtlingsheimbetreiber in Essen zwischen 1.000 und 9.000 Euro pro Flüchtling in einer Halle gezahlt, in einem Mehrbettzimmer.
Das ist viel.
Das ist irre. Also 1.000 bis 9.000 Euro nicht für ein Luxushotel oder für sonst was. Und ich habe mal undercover in einem Flüchtlingsheim gearbeitet von diesem selben Betreiber, European Home Care. Was da für Zustände waren 2017 und 2018, die waren nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat im Mehrbettzimmer wert. Und das ist sowas, wo ich ganz klar sage, damit haben wir auch keinem Flüchtling geholfen. Wir haben einfach alles zugedeckt mit Geld. Also Migration, Bürgergeld, aber auch alleine, wir haben alleine im Jahr 2023 230 Millionen für Beraterkosten ausgegeben, so viel wie noch nie zuvor, ja. Und der Bundestag ist so aufgebläht wie noch nie zuvor. Also wir haben so viel angeblich interne wie angeblich externe Expertise und nichts klappt. Spitzenreiterin war Nancy Faeser mit dem Innenministerium. Wie es da aussieht, weiß man. Also ich würde Beraterkosten komplett abschaffen. Also die 32 Millionen direkt weg. Und dann sagen wieder Leute, ja, aber wir müssen ja Milliarden einsparen. Was fängst du hier mit den Beraterkosten an? Naja, also wenn einem schon 230 Millionen egal sind, dann weiß man, wie mit dem Steuergeld umgegangen wird.
Man fragt sich auch immer, was wird da genau gemacht? Also wir reden seit, ich sag mal, denken kann von Bürokratieabbau. Wir haben sehr viele Berater. Es ist theoretisch von außen, wenn man drauf schaut, klingt das ja alles gut, aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Es fließt immer mehr Geld in das System. Die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau. Klar, man muss es dann inflationsbereinigen. Trotzdem ist genug Geld da. Und offenbar wird alles immer schlechter. Wir lesen jeden Tag, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Leute sind immer ärmer. Die Infrastruktur ist jetzt nicht im besten Zustand. Die Schulen sind katastrophal. Also eigentlich ist alles irgendwie nicht wirklich gut oder verbesserungsbedürftig massiv, obwohl immer mehr Geld reinfließt. Und vor kurzem auch eine schöne Handelsblatt-Grafik, weil es heißt ja dann, oh, der Bürokratiekostenindex, der ist irgendwie gar nicht so stark gestiegen. Aber wenn man auf Gesetze schaut, seit 2010 war es, glaube ich, WAM-Verordnungen, es ist doch fast schon Realsatire, oder? Also man weiß teilweise gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Und man hat auch die, also ich habe persönlich die Hoffnung aufgegeben, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass da mal jemand kommt und das irgendwie nur ansatzweise mal, es geht ja gar nicht um Kürzen, es geht ja eher mal um Stoppschild aufzustellen. Aber nicht mal das schaffen wir.
Aber da gibt es ja eine Handlungsempfehlung in meinem Buch, weil mein Buch ist ja nicht so die bösen Politiker und die kriegen es eh nie wieder hin, sondern mein Buch ist eher, wir Bürger sind schuld. Und ich kann dir zum Beispiel sagen, was du machen könntest. Dazu rufe ich am Ende mein Buch auf. Ist doch ganz einfach. In der Kommune, wo du lebst, hast du jemals deinem Bundestagsabgeordneten oder deinem Landrat oder irgendwie mal was geschrieben? Also ich meine, dein Steuergeld...
Nee, das gebe ich zu, habe ich nicht gemacht.
Genau, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe damit jetzt übrigens angefangen in Düsseldorf, ja? Und man kriegt auch Antworten. Und ich
du hast schon Hausverbot wahrscheinlich, oder?
Nein, ich habe sogar bei einer Sache das Gefühl, weil da hat mein Mann mal vor 2 oder 3 Jahren hingeschrieben und da wird jetzt endlich was getan, dass es sogar was gebracht hat. Deswegen, ich finde, wir sind doch alle mündige Bürger. Anstatt also immer zu sagen, die Politik soll abbauen, die Politik gibt das Geld schlecht aus, meine Handlungsempfehlung am Ende meines Buches ist, schau in deiner Stadt, wohin fließt welches Geld, das kostet dich einen Nachmittag, ja? Und dann schreib doch den zuständigen Politikern mal eine E-Mail, dass du das nicht gut findest, dass das mit deinem Steuergeld passiert. Ich wette mit dir, nichts wollen Politiker so sehr wie Wählerstimmen. Wenn plötzlich da, wo du wohnst, du und alle anderen Bürger dauernd auf die Finger gucken würden, dann sage ich dir aber eins. Der Bundestagsabgeordnete oder Landrat oder Bürgermeister, der würde ganz schnell einen Mitarbeiter hinstellen und dem sagen so, du, mein lieber Frank, machst jetzt nichts anderes, als darauf zu achten, dass wir keine Steuergeldverschwendung mehr haben und wir machen eine Kampagne dazu. Die Politiker gehen immer dahin, was die Wähler wollen. Ist es Umwelt, reden sie über das Klima. Jetzt ist Umwelt egal. Beim Kanzlerduell hat niemand über das Klima geredet. Ja,
ja, ist so faszinierend. Kein genau. Thema auf einmal.
Also, wenn wir Bürger jetzt endlich anfangen, mündige Bürger zu sein, den Politikern zu schreiben, Bundestagsabgeordneten, Landräten, allen, von mir aus sogar dem Kanzler E-Mails, ich schwöre dir, der nächste Wahlkampf wäre, das Geld will ich sparen. Das Geld spart meine Partei. Die Verordnungen sparen wir ein. Natürlich wäre es so. Aber wir können nicht immer mit dem Finger auf die Politik zeigen und als Bürger uns nicht mehr interessieren, wofür unser Geld ausgegeben wird. Und da fasse ich mir an die eigene Nase, ja. Ich selber, mich hat es ja auch nicht interessiert bis 2023.
Ja, du hast recht. Das ist, erstens bin ich auch immer Fan davon, nicht jammern und schimpfen, sondern dann selber mal sich Lösungen überlegen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich auch schon oft Sachen gehabt, das klingt jetzt blöd, das habe ich aber auch schon mal mit meinem Kollegen Sinan Krieger einen Talk, wo wir auch dann so persönlicher sprechen. Und da habe ich mich mehrfach über ein, wie soll man das jetzt nennen, so ein Klohäuschen wurde da gebaut, ein Hightech-Klo, also neben so einer Sportanlage, da war eigentlich eine schöne Wiese, dann haben die dann ein halbes Jahr alles aufgebaggert, um dann ein, also ich habe das gesehen, weil ich da jeden Tag vorbei bin, das sah aus wie eine, ja, das war Wahnsinn, und am Ende steht da ein Klohäuschen. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat und die schöne Wiese verschandelt, das sind so Punkte, aber ich habe mir dann auch gedacht, wer genehmigt sowas und was wird da ausgegeben?
Ja, aber da musst du doch eine Anfrage stellen, wie teuer war das? Da musst du in deinem YouTube-Kanal hier machen, so teuer war das Hightech-Klohäuschen. Und dann aber direkt den Politikern schreiben. Und ich sage dir, das doofe Klohäuschen steht da, aber das nächste kommt nicht nochmal. Und ich glaube wirklich daran, wir müssen uns darum interessieren, wo das Geld hingeht. Weil nur deswegen haben die Politiker doch diese mir völlig egal, wohin ich das Geld ausgebe, Haltung. Weil es uns Bürgern ja auch völlig egal ist. Wir sind ja keinesfalls besser als die Politiker.
Also müssen wir da auch mal eine ordentliche Schippe auf die eigene Kappe nehmen. Das, ja, finde ich gut. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Man kann natürlich nicht immer nur auf die anderen zeigen. Kommen wir mal beim Thema Geldverschwendung zu NGOs, Entwicklungshilfe, Subventionen. Das rückt ja auch immer stärker in den Fokus, habe ich das Gefühl. Das war ja auch lange unterm Radar. Was wird denn da verschwendet und wo könnte man da vielleicht einfach mal den Geldhahn zudrehen?
Das kann ich dir in zwei Sätzen sagen. Dafür brauche ich gar keinen Monolog. Und zwar Punkt 1. Erstens, wieso kriegen nicht Regierungsorganisationen, ich möchte es nochmal betonen, nicht Regierungsorganisationen überhaupt Geld vom Staat? Großes Fragezeichen. Und zum Entwicklungsministerium. Das Entwicklungsministerium gehört abgeschafft. Das heißt nicht, dass wir keine Entwicklungshilfe mehr machen sollen, aber wir brauchen dafür kein Ministerium. Das Entwicklungsministerium sollte man in Soziales reingießen und dann ganz, ganz schnell ganz, ganz viel einsparen. Wir finanzieren weltweit so viel Schrott, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ja. Und ich finde wichtig, dass wir als eines der reichsten Länder der Welt helfen. Unbedingt, ja. Aber bitte anders. Und auch da wieder, man kann sagen, ja, wir sollen Entwicklungshilfe leisten, aber es muss sich verändern. Ja.
Hast du da schon mal reingeschaut? Ich weiß nicht mehr, welcher Bericht das war, Klimahilfen weltweit, wofür das Geld ausgegeben wird, das ist wirklich super. Also wenn das sinnvoll ist, okay, aber da werden ja Sachen finanziert. Also und teilweise das Beste ist, dass die teilweise gar nicht wissen, wo das Geld hinfließt. Also das ist schon, das macht mir manchmal Angst, dass wirklich das Geld versickert und man weiß gar nicht mehr, wo das hinfließt. Aber Entwicklungshilfeministerium, da können wir mal den Millet machen und sagen, können wir streichen aus deiner Sicht.
Ja.
Kann weg.
Ja, sehe ich so.
Du hast ja auch über die Energiewende geschrieben. Vielleicht ganz kurz Thema Windräder. Also nicht jetzt, dass da der Verdacht aufkommt, du wärst irgendwie dagegen, aber du siehst da einen großen Optimierungsbedarf. Da ist einiges falsch gelaufen aus deiner
Sicht. Moment. Gegen die Windräder, die Hauseigentümer enteignen und wo dann in einem Bezirk so ein riesiges Windrad hingestellt wird und der Hauseigentümer, der natürlich mit den Folgen leben muss, der Wert des Hauses halbiert sich mal eben. Da bin ich schon gegen. Das kann ich auch ganz hart so sagen. Ich bin gegen einzelne Windräder in Kommunen, auch gegen 3 oder 4, ja. Wo ich nicht gegen
diesen Flickenteppich, also.
Ja, gegen diesen Flickenteppich.
Einfach mal irgendwo was aufzustellen.
Wo ich nicht gegen bin, sind Windparks. Und das habe ich ja, das Kapitel heißt doch verspargelt. Und da geht es in meinem Buch ja auch drum, wie man es besser machen könnte. Also ich finde, es ist wirklich eine Frechheit, dass man da Menschen, die für ihr Haus gespart haben, da einfach so ein Windrad hinknallt, natürlich mit dem gegebenen Abstand, aber das Haus ist trotzdem nur noch die Hälfte wert und der Schatten fällt trotzdem und es bringt einfach nicht viel. Also ich bin gegen den Flickenteppich, gegen einzelne Windräder, ja, aber für Windparks. Ja, da ist übrigens auch mein Interview mit Stefan aus dem Buch extrem gut, weil der hat da eine sehr spannende These auch zu, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, wie man das ganze Thema lösen könnte.
Habe ich mir notiert, Aust, über Stelter haben wir schon gesprochen, auch Raffelhüschen, auch andere Experten, Expertinnen sind noch im Buch zu Wort gekommen. Gibt es so eine Idee, wo du sagst, da hattest du so einen Heureka-Moment, wo du gesagt hast, das ist es, das ist wirklich eine gute Idee, sowas, was dich so richtig inspiriert hat?
Also Äußerungen zu den Nichtregierungsorganisationen und zum Entwicklungsministerium, die finde ich wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig. Ich fand aber bei Aust, und jetzt lachen wahrscheinlich alle, dass das mein Heureka-Moment war, ich fand krass, wie kritisch er mit dem Journalismus ins Gericht geht. Und er sagt ja, die Bürger haben die Schnauze so dermaßen voll von Politik und Journalismus. Und er sagt schon, dass es früher besser war. Und der Journalismus kritischer. Und das war natürlich für mich als Journalistin ein extrem besonderer Moment. Du sitzt da mit einer Journalistenlegende, ja. Du sitzt da mit einem Mann, der so lange Spiegel-Chefredakteur war. Und der geht dann so krass hart mit dem Journalismus ins Gericht und ist so nah bei den Bürgern, dass er sagt, die haben keinen Bock mehr. Da habe ich gedacht, okay, um den Journalismus steht es noch schlimmer, als ich in meiner Kritik sage. Das war für mich als Journalistin ein besonderer Moment. Und Daniel Stelter war ehrlich gesagt in jedem einzelnen Atemzug ein Moment, wo ich dachte, dieser Mann muss sofort das Wirtschaftsministerium und jedes Ministerium beraten. Das war auch, aber ich finde das mit dem Journalismus, wie Aust damit abrechnet und mit unserer Debattenkultur, das fand ich schon extrem spannend, ja.
Aber da sind wir doch bei einem Problem. Wir haben ja vorher über den ÖRR gesprochen. Ich finde das auch anstrengend, dieses komplette Bashing nach dem Motto, das ist, die lügen nur und machen nur schlechte Arbeit. Das finde ich auch nicht. Aber es sind so einfache Sachen. Zum Beispiel ein Stelter. Warum ist der nicht eingeladen? Ich interviewe hier ständig reihenweise Experten, die halt nicht im ÖRR sind, die es entweder früher waren oder die halt vielleicht einfach ein bisschen unbequemer sind. Also da sitzen ja schon gefühlt immer dieselben. Frau Herrmann, Herr Fratscher, die dann, sagen wir mal, nicht gerade im Verdacht stehen, sehr liberal zu sein. Also allein diese Gastauswahl ist doch teilweise schon absurd, oder? Also die müsste doch viel besser gemischt sein. Und zum Beispiel ein Stelter, der kommt ja schon in den Medien vor. Das ist ja jetzt kein Outlaw. Also der ist ja in den etablierten Wirtschaftsmedien ständig vertreten, aber in den Talkshows nicht. Also ist der dann einfach zu unangenehm? Oder kann man den Leuten da nicht, hat man da Angst, dass das zu viel Tiefgang hat und die Leute das gar nicht interessiert? Also das ist doch ein
Nein, Notfall, also ich glaube natürlich, dass die Redaktionen der Talkshows, also wahrscheinlich größtenteils eher links sind und dann natürlich auch lieber Gäste einladen, die sie mögen. Ich muss hier aber auch mal eine Lanze brechen. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Maischberger schaust.
Selten.
Okay, zum Beispiel, ich finde, dass Sandra Maischberger und ihre Redaktion und ihre Sendung echt einen guten Job machen. Also ich finde...
Maischberger fand ich schon immer ganz gut, ja.
Also ja, das, also deswegen selten, würde ich aber auch da wieder nicht sagen, die Talkshows und die Gästeauswahl, weil ich da immer finde, das ist auch mir zu undifferenziert. Ich finde, dass Maischberger einen guten Job macht. Und ich finde, dass Maischberger auch durchaus kritische Stimmen erlaubt. Also nicht nur, weil ich jetzt zum Beispiel da eingeladen war, um darüber zu reden, dass ich finde, dass man mit der AfD reden muss auf politischer Ebene, aber sie hat also auch diese Meinung zugelassen und diese These. Und sie hat danach sogar noch zu mir gesagt, sie müssen doch gar nicht irgendwie sagen, dass sie die AfD nicht wählen. Da habe ich gesagt, doch, ist mir irgendwie schon wichtig, aber da merkt man, dass sie schon sehr liberal ist, wie man sich äußert oder in ihrer Sendung. Und ich hatte bei ihr jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht sagen darf oder so. Also ich war zweimal bislang bei Maischberger zu Gast und es war immer toll von ihrer Redaktion, von ihr, von allen. Und ich war sogar einmal mit Ulrike Herrmann und ich schätze Ulrike Herrmann sehr als Diskutantin. Maischberger würde ich da bitte einmal rausnehmen jetzt bei meiner Kritik, weil ich wirklich bei Maischberger wenig auszusetzen habe. Ich finde, man merkt Maischberger auch gar nicht so sehr an, auf welcher Seite sie steht. Also eigentlich gar nicht, finde ich, in vielen Sendungen.
So sollte es ja eigentlich auch sein, zumindest.
Ja, aber ich finde, das gelingt wenigen so gut wie ihr. Also zum Beispiel, ich finde, sie befragt einen Olaf Scholz genauso hart wie einen Friedrich Merz oder eine Weidel oder eine Wagenknecht. Also Sandra Maischberger nehme ich jetzt mal so als das goldene Moderatoren Zug fährt raus, weil ich sie wirklich gut finde und auch sehr respektiere. Ich finde, Maischberger ist in jedem Fall ein Vorbild, also für mich auf jeden Fall. Ich fand es bei Anne Will krass teilweise, wie da
Also Mioska war ja wohl am schlimmsten, oder? Wenn man sich an Habeck erinnert, also dieses, also ja. Fast schon, gerade dass sie nicht nach dem Autogramm gefragt hat bei Lindner, da hätte man sie fast.
Du meinst nicht bei Lindner. Lindner Messer hat sie ja sehr hart rangenommen. Du meinst
genau, bei Lindner hatte sie das Messer zwischen den Zähnen und ja. Bei Habeck war sie ja fast schon, ja. Hat sie fast schon
angehimmelt. Da muss man also natürlich sagen, sie wurde so hart für Habeck kritisiert. Lindner kam danach, dass sie dann noch hätte. Aber ich gebe dir komplett recht. Also Karin Mioska finde ich von der Gästeauswahl auch nicht gut. Ich finde sie selbst aber, wenn ich Interviews mit ihr höre, sehr gewinnend. Das hat mich selber überrascht, ja, weil ich die Talkshow nicht so gerne gucke von ihr. Aber in so Gesprächen, die man so mit ihr hört, so ein Podcast, ist sie sehr gewinnt als Mensch. Was mir auch sehr aufstößt, ist natürlich die Gästeauswahl bei Hart aber fair unter Luis Klamroth. Das fand ich voll viel besser, das Format. Nicht wegen ihm, ich finde gar nicht, dass er es jetzt so schlecht macht, sondern wegen der Gästeauswahl. Aber auch da würde ich um Differenzierung bitten. Weißt du, ich habe ja selber einen Talk gehabt, 2 Jahre. Und es sagen einem auch viele ab, also dementsprechend, ja. Also Maischberger, finde ich, ist eine gute Sache. Ich hoffe, Maischberger talkt irgendwann 3-mal die Woche. Lanz könnte in meinen Augen etwas mehr kritischere Stimmen sehr, sehr gut gebrauchen. Lanz ist sowas, was mir sehr negativ auffällt. Da sitzen gefühlt auch immer dieselben und ich finde, da ist sehr wenig Diskurs möglich.
Wobei mir er ganz gut gefällt. Also ich finde, er kriegt das auch gut hin, dass er wirklich dann alle hart rannimmt. Also das gefällt mir eigentlich.
Nein, Markus Lanz ist eine Legende. Wir reden jetzt nur von der Gästeauswahl.
Ja. Aber der wird ja auch oft kritisiert. Also ich verstehe es jetzt bei ihm nicht so. Also ich, ja, gut.
Also gut. Markus Lanz ist der beste Talker in unserem Land, ja. Es geht mir nur um die Gästeauswahl.
Finde ich auch.
Find also auch. Schau mal, da können wir auch sagen, nicht alles ist schlecht an den Talkshows im ÖRR.
Ja, wir müssen ja auch ein paar Dinge hier positiv besprechen, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber schon wieder zu einem Downer hier. Du hast ein Infrastrukturprojekt beschrieben in deinem Buch, und zwar die Talbrücke Ramede. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. 6 Jahre Bauzeit, wenn ich es mir hier richtig notiert habe, für eine einfache Brücke. Was läuft denn da falsch? Also jetzt kann man natürlich immer pauschal sagen Bürokratie, aber da muss es doch mal irgendwie konkrete Begründungen geben, oder? Also das ist doch zum Verrückt werden.
Es fehlt die Anpacker-Unternehmer-Mentalität und zu viele haben die Null-Bock-Einstellung in unserer Gesellschaft. Darf ich dir ein anderes Beispiel beschreiben? Weil das Beispiel würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das kann man in meinem Buch nachlesen mit der Autobrücke. Unfassbar mit der Brücke, unfassbar. Aber ich möchte ein anderes Beispiel geben. Ich war letztens im Bundestag, ja, weil ich wollte mich mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Dieter Janicek treffen. Komm da also rein, da sitzen 3 Leute hinter der Anmeldung. 3. Sie sagen mit einem Sprechknopf, dass ich meinen Pass hinlegen soll. Dann antworten sie wieder mit dem Sprechknopf. 3. Für eine, für mich. 3. Ja, in anderen Ländern ist sowas schon digitalisiert. 3. Und ich bin da ja sehr oft gewesen. Ich war ja knapp drei Jahre im politischen Berlin, auch oft bei Abgeordneten oder im Bundestag, als nicht mein erstes Mal an diesem Eingang zum Bundestag gewesen. Es war immer so, niemand da. Ein Gast kommt, 3 Leute sitzen da, mindestens 2. Dieter Janicek kommt also raus und ich sage, Herr Janicek, das muss Ihnen doch hier auffallen als Bundestagsabgeordneter. Sie gehen hier doch jeden Tag ein und aus. Wie kann es denn sein, dass keiner der Bundestagsabgeordneten mal sagt, wir müssen hier irgendwie mal Lean Management, heißt es ja in der Wirtschaft, Lean Management betreiben? Sagt er zu mir, ja, das, da hätte ich schon einen Punkt. Und Dieter Janicek ist übrigens einer der sehr, sehr guten grünen Politiker, ja. Und es ist auch völlig normal, dass er jetzt nichts gegen den Empfang in seinem eigenen Haus sagt. Ja, würde ich auch machen gegenüber einer Journalistin. Also nichts gegen Herrn Janicek. Aber, also mein Mann als Unternehmer, dem würde an Tag 1 auffallen, wenn 3 Leute am Empfang sitzen. Und das fehlt. Keiner ist wirklich zuständig. Es gehört ja keinem. Und deswegen habe ich, und das ist jetzt eine steile These, dafür wird mich jeder Politiker hassen, ich habe mehr Achtung vor jedem Unternehmer in unserem Land als vor jedem Bundestagsabgeordneten.
Ja, es ist halt ein Riesenunterschied. Ich glaube, Elon Musk hat das mal gesagt, da muss er mittlerweile auch schon aufpassen, wenn man den zitiert, dass es nicht sofort auch wieder eine Keule drüber gibt. Aber nur weil er vielleicht manche Sachen ein bisschen schräg macht, sind ja trotzdem nicht alle Sachen unklug, die er gesagt hat, dass wenn der Staat ein Unternehmen wäre, dann wäre er schon so lange pleite und dann das wäre ja keine Insolvenz schon mehr, das wäre ja Wahnsinn. Also wie kriegen wir das denn rein? Dass, also wir können natürlich aus dem Staat jetzt kein Unternehmen machen. Ich meine, natürlich kann man zum Beispiel jetzt auch die Schulden von Privatleuten nicht eins zu eins mit dem Staat vergleichen. Das ist schon klar, dass das teilweise hinkt. Und bei uns wären wahrscheinlich Schulden zwischendurch sogar schlau gewesen, wenn man sie denn mal sinnvoll eingesetzt hätte für Infrastruktur, vielleicht sogar für Steuersenkungen oder für einen Staatsfonds oder was auch immer. Trotzdem, wie kriegen wir denn mehr Unternehmertum rein? Denn ich mache es ja jetzt hier auch schon seit einigen Jahren selbstständig, wir sind zu zweit unternehmerisch tätig. Und das ist natürlich schon ganz was anderes, wenn man für alles verantwortlich ist. Du hast es gerade schön beschrieben. Nach dem Motto, ist nicht mein Geld, dann ist es mir halt wurscht, was damit passiert. Oder ist ja genug da? Also gibt es da irgendeine Perspektive? Ist vielleicht direkte Demokratie eine Lösung, dass die Leute mehr das Gefühl haben, sie können mitbestimmen und dann vielleicht auch viel mehr Interesse daran ist, weil so viele sind ja frustriert und sagen, ja, es ist ja eh egal, wenn ich wähle. Es ist ja völlig egal, es ändert sich eh nichts.
Ich glaube,
hast du da eine Vision?
Ich denke, die Parteien müssen sich ändern. Ich halte Carsten Lindemann zum Beispiel für einen großartigen Politiker. Aber wenn er sagt, jeder Politiker muss erstmal im Stadtrat gesessen haben, ja, sorry, aber da kriegst du auch keine guten Talente. Das größte Problem ist, die Politik folgt aktuell einer Negativauslese. Nicht die Besten werden Minister, sondern die, die schon mit 16 Plakate kleben, das meiste Sitzfleisch in der Partei haben. Und damit machen wir uns natürlich als Land total schlecht. Und der Staat ist der schlechteste Unternehmer. Deswegen, der Staat braucht nicht mehr Einnahmen, sondern weniger. Man sollte das Geld direkt bei dem Bürger lassen und die Staatsausgaben verringern. Ja, ich bin für einen sehr liberalen Staat. Und die Negativauslese der Politik muss endlich enden. Wenn jemand Unternehmer ist und smart ist, ja, und übrigens, ich finde, es muss mehr gesunder Menschenverstand im Bundestag einziehen, da muss gar nicht jeder Unternehmer sein. Ich will mehr Kindergärtner, Busfahrer, Krankenschwester, alles eigentlich, Verkäuferinnen, Unternehmer, Menschen mit Berufserfahrung über 10 Jahren. Nur Menschen mit Berufserfahrung über 10 Jahren haben keine Chance, eigentlich mehr Politiker zu werden, wenn sie nicht schon mit 16 in einer Partei waren. Und das ist am amerikanischen System übrigens besser.
Ja, also diese Durchlässigkeit, die wäre theoretisch machbar, oder? Das ist ja dann im Endeffekt, was die Parteien anscheinend nicht wollen.
Ja.
Weil es gibt ja da keine Verbote, oder? Das ist ja theoretisch.
Nein, aber die lassen ja niemanden hochkommen. Das ist ja eine einzige Klüngelei. Und wenn du in Berlin ein paar miteinander sitzen siehst, das sind ja alles Seilschaften. Und viele sind dann aus den Jugendparteien, aus der Jungen Union, aus den Julis erwachsen. Aber man kann auch ein extrem guter Politiker sein, wenn man erst mit 50 Jahren nach 30 Jahre Berufserfahrung sagen würde, ich will in die Politik. Aber das lassen die Parteien gar nicht zu. Und diese Durchlässigkeit muss sich ändern.
Ich glaube, erst dann kann man ja eigentlich ein Politiker ein guter sein, vielleicht dann nur für einen Fachbereich. Das mag sein, aber wie du hast gerade beschrieben, Krankenschwester, wenn ich genau weiß, Arzt, Unternehmer, was weiß ich. Also es können natürlich nicht nur Unternehmer ins Parlament, das ist klar. Aber wenn man einfach weiß, was ist da konkret vor Ort los, was sind die Probleme? Und da fragt man sich, ob diese das wirkt immer so ein bisschen seltsam, wenn man über das Parteiensystem spricht, nach dem Motto, man will jetzt, da kriegen ja manche schon Angst, dass man jetzt hier die Anarchie ausrufen will. Darum geht's nicht. Aber ist dieses Parteiensystem, so wie die Parteien arbeiten, ist das in gewisser Weise am Ende? Also muss ich da nicht was tun? Weil man merkt ja gerade, es geht irgendwie nichts vorwärts. Also in den Parteien nicht und dann auch untereinander ist ja, das ist doch auch verheerend, oder? Also glaubst du, dass wir da irgendwas ändern müssen? An den Spielregeln zumindest so ein bisschen?
Ich finde, wir sollten uns da in jedem Fall hinterfragen und nicht immer alles als gegeben hinhalten. Das ist ja eh das größte Problem in unserem Land. Man sagt immer, ja, das war schon immer so. Und das sollte man jetzt nicht kritisieren. Aber natürlich müssen sich auch die Parteien endlich reformieren und moderner ausrichten. Und es ist natürlich schon ein Problem für Mütter, ja. Also die können halt nicht jeden Abend da bis 22 Uhr bei den Parteiabenden zusammensitzen. Und ich finde, Parteien sollten sich mal ändern hin zu mehr Kompetenz anstelle, wie lange jemand parteizugehörig war.
Also was kommen wir langsam zum Ende? Ja. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben heute du vor allem den Finger gut in die Wunde gelegt. Eine Sache noch vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen, was ich auch verheerend fand, dass Scholz sich hinstellt dann im Kanzlerduell und sagt, ja, wir haben zu wenig, also ich, das hat er, sagt er gerne, ich habe nicht die Ukraine überfallen, ich kann sowieso schon mal für nichts, Putin ist an allem schuld und wir haben zu wenig Geld. Du hast es gerade beschrieben. Also, wir haben zu wenig Geld, ja. Also, das ist doch, Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich meine, es wird nie über Einsparungen gesprochen, es wird nie über Effizienz gesprochen. Und was mich am meisten stört, dass die Leute das auch immer hinnehmen. Also wir sprechen immer nur über mehr, mehr, mehr. Und der Staat kriegt immer mehr Geld, aber es funktioniert nicht. Also warum soll ich denn diesem Staat glauben, wenn er jetzt noch mehr kriegt, dass das nur ansatzweise irgendwas bringt? Außer, dass die Leute noch unzufriedener sind, dass wir noch wettbewerbsunfähiger werden, dass der Allianzchef ja schon auch vor Wochen gesagt hat, wir müssen nur auf die Kosten schauen. Den nächsten Arbeitsplatz baue ich dann sicherlich nicht in Deutschland auf. Vor allem nicht, wenn das so weitergeht. Also, wie kann das sein, dass das noch so viele Leute hinnehmen und nicht sagen, das akzeptiere ich nicht?
Naja, also erstmal hast du Scholz Lieblingsfeind, also sein Lieblingsmann, der für alle schuld ist, Christian Lindner vergessen. Scholz baut ja immer wie so Pappfiguren die Menschen auf. Putin, Lindner, die stehen ja dann eigentlich wie so Pappfiguren in den Studios, in den Fernsehstudios. Man kann sie schon fast wahrnehmen als Pappfiguren. Alle sind schuld außer er. Das finde ich für einen Kanzler wirklich wenig selbstkritisch. Habeck macht das übrigens auch gerne. Aber Habeck erwähnt dann immer noch ganz groß, naja, ich bin natürlich verantwortlich. Das will ich jetzt nicht abstreiten, diese Verantwortung.
Viel Gefühl, viel Pathos.
Ja, viel Pathos, viel, ja. ich würde sagen, die Leute haben einfach die Schnauze voll, ja. Und da muss man jetzt agieren und wir müssen jetzt alle zusammen arbeiten. Aber wie du ja auch in meinem Buch gemerkt hast, ich sehe den Ball auch sehr bei uns Bürgern, ja. Also man darf über die Politik meckern, aber muss selber wie ein Bundestagsabgeordneten schreiben. Weißt du, in der Antike in Griechenland gab es ein Sprichwort, das hieß, wer sich nicht um die Staatsangelegenheiten kümmert, ist ein Idiot. Und wer sich nicht mit den Staatsangelegenheiten befasst, ist ein Idiot. Und ich finde, viel zu viele Bürger in unserem Land sind gerne Idioten, die direkt sagen, Politik, nein, interessiert mich nicht. Staatsausgaben, oh Gott. Und ich finde, ich würde mir wünschen, weißt du, wir in jeder Disziplin wollen wir besser werden. Wir trinken weniger Alkohol, wir machen Diät, wir machen mehr Sport. Aber vielleicht mal was für den Kopf zu tun und zu sagen, hey, ich nehme mir dieses Jahr vor, schlauer zu werden. Ich nehme mir dieses Jahr vor, kein Idiot mehr in Politik zu sein. Das, glaube ich, sollten sich viele Bürger in unserem Land für dieses Jahr vornehmen.
Da noch eine sehr gute, spannende Sache, was auch in deinem Buch super beschrieben wird, die Kampagnen der Bundesregierung. Also ist es auch so, dass eben der Bürger vielleicht auch schön auch geführt wird. Also Nudging ist da ja auch so ein Stichwort. Dass viele vielleicht gar nicht merken, dass sie so ein bisschen, das ist gerade mit den Pappfiguren beschrieben. Und da gibt es ja auch viele Kampagnen der Bundesregierung. Also wird man da als Bürger, wenn man es eben bequem will, auch einfach schön an der Leine rumgeführt?
Ich glaube, das hat die Politik gar nicht vor. Ich glaube einfach, die Politik denkt, sie weiß genau, also sie hält sich für den Erziehungsberechtigten der Bürger. Es gibt auch dieses gute Wahlplakat der FDP, der Staat ist nicht dein Erziehungsberechtigter. Da würde ich genau mitgehen. Aber klar, die haben uns ja in der Corona-Pandemie sogar erklärt, wie man die Hände wäscht. Und was ich einen ganz krassen
Skandal... Das war super, finde, ja, das fand ich auch toll.
Was ich für einen ganz krassen Skandal halte, ist, dass Uschi Glas und Eckart von Hirschhausen bezahlt wurden für Corona-Impfkampagne. Und das finde ich wirklich, das grenzt für mich wirklich an, wo leben wir eigentlich? Also, dass man Prominente für eine Impfwerbung bezahlt, das ist für mich wirklich unfassbar. Ja.
Uschi Glas, also ich glaube, mehr geht heute nicht mehr, deswegen nur noch eine Frage.
Ja.
Es ist teilweise wirklich, ja, es ist faszinierend. Was würdest du, wenn du jetzt Kanzlerin werden würdest, sagen wir mal im März, April, nach dieser Bundestagswahl, was wären so 2, 3 Sachen, wo du sagst, das würde ich sofort über Nacht umsetzen, wie Trump wirklich hinsetzen und unterschreiben?
Also die ersten 3 Sachen wären, ich würde zu Thomas Strüngmann und seinem Zwillingsbruder nach München reisen und die beiden, die sind beide über 70, ich würde Thomas Strüngmann beknien, dass er mich berät, ja, unentgeltlich, weil ich würde nicht mehr Kosten für Deutschland produzieren wollen. Außerhalb von Thomas Strüngmann, der hat Hexal zum Beispiel gegründet, ist einer der reichsten Deutschen, aber nicht deswegen, sondern weil einer der klügsten Köpfe ist, die ich kenne. Und ein absoluter Disruptor, der hat die ganze Medizinbranche mit Hexal disrupted. Also ich würde mir ein Gremium zusammenstellen aus 5 klugen Köpfen. Einer davon wäre Thomas Strüngmann. Und die würde ich bitten, unentgeltlich für den Staat ein halbes Jahr lang zu überlegen, wie wir die Bürokratie abgebaut kriegen und wie wir die Einnahmen, also wie wir mehr Einnahmen haben, also nicht mehr Einnahmen, sondern wie wir die Ausgaben runterkriegen und dadurch mehr Staatshaushalt haben. Das wäre Punkt 1. Bisschen natürlich von Trump mit Musk nachgemacht, nur dass meiner nicht Musk wäre, sondern 5 Unternehmer oder auch andere, die einfach eine super Expertise haben. Also erstmal würde ich dieses Gremium gründen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, ich würde mich sofort damit beschäftigen, wie wir rauskommen aus der Kinderarmut in unserem Land. Du hast wahrscheinlich mein Buch gelesen. Wir sorgen schlechter für unsere Kinder als Slowenien und Tschechien. Und das war was, was mich eigentlich extrem beschäftigt seit den Recherchen. Wie kann das sein? Ja, also die erste Amtshandlung wäre, es gibt die Kindertafel. In meiner Stadt Düsseldorf wächst jedes vierte Kind in Armut auf. Das musst du dir mal überlegen. Wir gelten als eine der reichsten Städte Deutschlands. Das heißt, zuallererst würde ich Bernd Siegelko, der die Arche hat, die Leute, die die Kindertafel Düsseldorf machen, würde ich einladen, eine Arbeitsgruppe aus denen bilden und sofort Millionen denen geben. Bernd Siegelko und die anderen würden von mir sofort bei Amtsantritte Millionen bekommen, damit die Arche auf sicheren Beinen steht und die Kindertafel. Und diese fünf würde ich dann auch ausarbeiten lassen, was sich ändern muss in unserem Land. Bernd Siegelko hatte zum Beispiel die Idee mit dem Chip für Kinder, womit sie selber zahlen können. Ich folge ihm bei dieser Idee. Ich bin da auch für. Das wäre der zweite Punkt. Also Millionen an Arche und Kindertafel und das Ganze, um mit denen Konzepte arbeiten. Und der dritte Punkt wäre, das Entwicklungsministerium schließen und in ein anderes Ministerium übertragen und da sofort die Hälfte einsparen. Das waren jetzt drei Punkte, die ich sofort machen würde.
Auch schön konkret. Das ist selten, dass es so konkret wird. Das, ja, sehr schön. Magst du nicht anspringen? Ich glaube, würde mehr gehen als bei den Kandidaten, die
ehrlich gesagt wäre mein Mann der perfekte Bundeskanzler, aber er will nicht in die Politik gehen. Und dementsprechend hätte ich den perfekten Kandidaten zu Hause sitzen. Ich glaube, der könnte unser Land in 4 Jahren Amtszeit wüssten wir überhaupt nicht mehr, wie wir jemals so dastehen konnten wie davor. Er ist der klügste Kopf, den ich kenne und der größte Macher. Ich bin da wesentlich schlechter. Ich glaube, ich könnte gut den Wahlkampf organisieren. Also wenn er jemals antritt, gehe ich mit und mache seinen Wahlkampf und werde die First Lady, ja, aber selber Kanzlerin. Ich bin dafür viel zu unangepasst. Und das meine ich nicht, dass er angepasst ist, aber er wäre besser im Mehrheiten beschaffen. Ich würde dafür sorgen, dass sich jeder im Bundestag nur blockiert und dementsprechend ich wäre eine furchtbare Kanzlerin.
Er gibt ja zumindest schon mal Interviews, also vielleicht kommt er in den kommenden
Jahren. Genau, er hat ja jetzt angefangen, mehr. Er gibt Interviews und da bin ich ihm sehr dankbar für, dass ich ihn endlich überzeugen konnte. Ja, er ist absolut kein Showpony und auch aus dem Grund wäre er so gut für die Politik, weil es ihm nicht immer um sein eigenes Ego geht. Eigentlich nie.
Es gibt ja einen sehr schönen Satz, ich glaube, der ist sogar aus Game of Thrones, wenn ich mich nicht täusche, der beste König ist der, der eigentlich gar nicht König sein will.
Das, genau. Genau, und das ist bei ihm auch so. Er will gar nicht in die Presse und deswegen finde ich, dass er eigentlich den klügsten Input für unser Land hat und auch viel mehr als ich, weil er selbst gar nicht König sein will und auch gar nicht Showpony sein will. Er lebt für die Unternehmensgruppe Brockhaus und er freut sich auch mehr darüber, wenn ein Mitarbeiter einen Erfolg hat, als er selbst. Und das macht für mich einen guten Unternehmer und einen guten Manager aus, der nicht immer selbst im Rampenlicht stehen will. Das ist ein guter Spruch. Den schenke ich Ihnen vielleicht zu Weihnachten. Das finde ich gut mit dem, wer nicht selbst König sein will.
Ja, vielleicht.
Da kommen wir aber noch zu einer guten Conclusio übrigens, bevor ich jetzt hier weiter über meinen Mann schwärme. da kommen wir zu einer guten Conclusio übrigens zur Politik. Die wollen alle König sein.
Ja, das ist oft das, was so ein bisschen, ja, das, und das merken, glaube ich, auch viele Leute. Und das untergräbt vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen oder dann überhaupt die Motivation, schon mal wählen zu gehen. Ja.
Ja.
Eine Sache noch, du hast gerade Tschechien und Slowenien waren es, glaube ich, gell? Die besser,
Tschechien und Slowenien, ja.
Und eine Erklärung, die slowenischen Bürger, wenn man aufs Vermögen schaut, Medianvermögen, liegen mittlerweile vor Deutschland. Also vielleicht auch ein Grund, warum dann mehr getan ist oder mehr Geld da ist. Also da ist der Wohlstand, das ist natürlich jetzt nur eine Kennziffer, aber der Wohlstand
aber super wichtiger
schon
Punkt
besser
von
oder
dir.
Nicht schlechter.
Ja. Super wichtiger Punkt von dir und ich finde wirklich, ich meine, wir tun immer noch so, als wären wir die Halbgötter, ja, oder die Götter. Slowenien steht besser da als wir. Weißt du, bist du mal nach Polen gereist?
Ja, da war ich schon öfter. Tipptopp, ist schon ein paar Jahre her. Ich fürchte, dass es jetzt noch besser ist.
Mach da mal eine Wirtschaftsreportage aus Polen. Was da abgeht, ist unfassbar.
Und vor allem das Irre ist ja, das sah ja da vor 50 Jahren, das war ja kaputt, das Land. Also das war ja wirklich Kommunismus des Grauens. Da ging gar nichts, das war schrecklich. Armut, stundenlang anstehen. Also da sieht man ja in wenigen Jahrzehnten, was aus so einem Land werden kann.
Ja,
so schlimm ist
leider,
es bei uns ja Gott sei Dank
nicht.
Das
passt leider total zu uns so ein bisschen mit diesem Der Erfolg von heute ist der Misserfolg von morgen und wir ruhen uns halt auf unsere Lorbeeren auf, aber es kann sich drehen. Es kann sein, dass Deutschland irgendwann Polen von vor 50 Jahren ist. Ja, es ist so.
Das wollen wir nicht hoffen und das verhindern wir hoffentlich, indem ihr natürlich diesen Kanal schaut, unbedingt abonnieren, um solche Interviews nicht mehr zu verpassen und natürlich dein Buch, Nena, kann ich nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank dir.
Danke dir, bis bald.
Danke dir, es hat Spaß gemacht und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und eure Vorschläge. Ja, was würdet ihr als Kanzler machen? Danke dir, danke euch, wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.